SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Emil Wolf stammt aus dem saarländischen Wemmitzweiler und er ist gerade einmal 33 Jahre alt, als er im März 1944 als Soldat im Zweiten Weltkrieg getötet wird. Die Familie erfährt kaum Einzelheiten und keine genauen Umstände zu seinem Tod. Die Familie trauert und Mutter und Schwester bis an ihr Lebensende, aber auch Generationen später ist Emil Wolf nicht vergessen. Emil, gleich alt, im Jahre 2024 und mit dem gleichen Namen, der Urgroßneffe von Emil Wolf, macht sich auf die Suche. Emil sucht Emil auf den Spuren des verschollenen Urgroßonkels. Das ist unsere lange Reportage heute.
Ortsunterkunft, 18. April 1944. Sehr geehrte Frau Wolf, als Schwadronchef Ihres Sohnes, des Unteroffiziers Emil Wolf, muss ich Ihnen leider die traurige Mitteilung machen, dass Ihr Sohn seit dem 22. März 1944 vermisst wird. Von einem Spähtrupp-Unternehmen, an dem er teilgenommen hat, ist er nicht zurückgekehrt.
Unerträglich muss der Schmerz meiner Ururgroßmutter gewesen sein, als sie diesen Brief im April 1944 erstmals in den Händen hielt. Ihr Sohn Emil ist mein Urgroßonkel, nachdem meine Mutter mich benannt hat. Sie hat mir schon früh von Emil erzählt. Er ist mit 33 Jahren im Krieg vermisst worden. Mehr weiß ich nicht über ihn. Doch vor einem Jahr habe ich mich entschlossen, nach ihm zu suchen.
Hallo.
Meine Recherche beginnt im Wohnzimmer meiner Mutter in Wemmitzweiler. Schräg gegenüber des Hauses, in dem Emil damals gelebt hat und das später wegen Grubenschäden abgerissen wurde. Meine Mutter hat mir alte Fotos herausgelegt, die sie bis heute in Ehren hält. Das eine ist ein Familienfoto. Es zeigt Emil in Wehrmachtsuniform mit seiner Mutter, seinen beiden Schwestern und deren Neffen.
Und das hier ist der Großpapa?
Ja, der Kleinste, genau. Das ist mein Vater, dein Großpapa.
Auch meine Mutter Tanja hat Emil nie selbst kennengelernt, hatte aber ein enges Verhältnis zu Emils Schwester, ihrer Großmutter.
Die Omi hat eigentlich bis zu ihrem Tod immer wieder vom Onkel Emil erzählt. Und die hat da, glaube ich, das nie überwunden, dass er nicht nach Hause gekommen ist, dass er gestorben ist. Die hat so ganz rührselige Geschichten aus ihrer Kindheit immer erzählt. Sie hatten mal einen Wandertag in der Schule und der Onkel Emil war noch gar nicht in der Schule, wollte aber unbedingt mitgehen. Und dann hat sie gesagt, komm, zieh dich an, pack dein Rucksäckchen und dann kommst du mit. Und wir fragen den Lehrer, ob du nicht mitgehen darfst. Und dann sind sie da zur Schule und dann hat der Lehrer gesagt, das geht nicht, der ist ja hier gar kein Schüler und hat ihn wieder heimgeschickt.
Neben den Fotos hat meine Mutter auch eine alte Ledertasche herausgelegt. Es ist Emils Kartentasche, die er in den frühen Kriegsjahren bei sich trug. Wie sie aus dem Felde zu uns nach Hause kam, weiß niemand. Aber sie zeigt die Brutalität des Krieges. Denn auf der Tasche stehen zwei Namen. Vermutlich hat sie vorher einem anderen Soldaten gehört, der Emils späteres Schicksal teilte. Außerdem gibt es noch eine alte Todesanzeige aus der Zeitung.
Du hast so oft an uns geschrieben. Macht keine Sorgen euch, ihr Lieben. Ich kehr zurück. Auf Wiedersehen. Doch dies kann nun nicht mehr geschehen. Fern ist dein Grab, tief unser Schmerz. Nun ruhe aus, du viel geliebtes, teures Herz. Das hat ihr wahrscheinlich auch so zugesetzt, auch der Mutter. Da sind ja Briefe gekommen und es war immer so unklar, wie ist er gestorben. Und die Omi hat auch immer gesagt, ich wüsste so gern, wie seine letzten Stunden und Minuten waren, ob er gelitten hat, ob er wusste, dass er stirbt, ob er an uns gedacht hat oder was er gedacht hat.
Meine Mutter erzählt von alten Briefen und dass Emil wohl verwundet war und zurückgelassen werden musste. Und dass er nie in dem Grab gelegen hat, dessen Stein bei uns im Garten steht. Und dann müssen wir beide lachen, denn sie erzählt mir, wie ich zu meinem Namen kam.
Und die Großmama hat gesagt, wer heißt denn Emil? Der wird ja in der Schule nur veräppelt, du kannst ihn doch nicht Emil nennen. Aber für mich war ganz klar, das steht fest, mein Sohn heißt Emil. Deshalb heißt er so.
Im Haus meiner Großeltern setze ich meine Suche fort. Hier hat auch Emils Schwester bis zu ihrem Tod gewohnt.
Also ich will jetzt die
alten Briefe, die wohl noch existieren, suchen. Ich habe Hoffnung, weil mein Großvater hat nie irgendwas weggeschmissen. Das heißt, wenn diese Briefe existieren, dann werde ich sie auch finden. Das ist natürlich die Frage, dass er nie was weggeschmissen hat. Kann jetzt natürlich gleichzeitig auch zum Problem werden.
In den Schubladen eines Bücherschranks finde ich jede Menge alte Dokumente, Zeitungen und Geldscheine aus Zeiten der Inflation.
10.000 Mark, 20.000. Hier noch Geld. So, hier sind aber Briefe. Aha, Wolf. Feldpost. Also das hier scheint aus dem Krieg zu sein. Ich versuche hier vorsichtig zu sein, damit ich nichts kaputt mache.
Auch einige Fotos sind unter den Dokumenten. Eines zeigt Emil mit zwei Freunden. Groß gewachsen. Die Haare zurückgekämmt, steht er im Schnee und lacht in die Kamera. Er sieht schick aus, wie er dasteht, in seinem beigen Mantel. Wie ich später aus einem Brief erfahre, hat er sich für die Aufnahmen herausgeputzt. Sie sind in Kiel entstanden und waren ein Geschenk zum Muttertag. Es sind die letzten Bilder, bevor er eingezogen wird. Zu diesem Zeitpunkt habe ich noch keine Ahnung, wie sehr mich die Geschichte von Emil in den nächsten Monaten beschäftigen wird und wo sie mich hinführen wird. Neben vielen Briefen in altdeutscher Schrift habe ich auch ein Notizbuch gefunden.
Das ist halt auch eine Schrift, das kann ich alles nicht lesen. Außer hier vorne Ausmaße der Sprengmittel, Bohrpatrone, 3x10 Sprengkörper.
Ich verstehe jetzt, welchen Schmerz die Familie gefühlt haben muss. Mutter und Schwester haben alle Dokumente aufbewahrt, sie wie einen Schatz gehütet, immer voll Hoffnung, doch noch einen Hinweis auf seinen Verbleib zu erhalten.
Ach Wahnsinn, und das hier ist jetzt Kiel, 14. August 1944. Frau Caroline Wolf, in der Anlage übersendet das Wehrmeldeamt Kiel Ihnen den Wehrpass Ihres am 21.03.1944 in Dalmatien für Großdeutschland auf dem Felde der Ehre gefallenen Sohnes des Unteroffiziers Emil Wolf, geboren am 18. Dezember 1911 zu Wemmetsweiler.
Ich weiß, dass Dalmatien im heutigen Kroatien liegt. Das deckt sich mit den Erzählungen meiner Mutter, dass Emil irgendwo im ehemaligen Jugoslawien vermisst wurde. Neben den Briefen finde ich auch weitere Fotos.
Und es ist aber jetzt schwierig für mich, das irgendwie zuzuordnen. Also klar, ich erkenne den Onkel Emil und ich erkenne hier deutsche Soldaten, aber jetzt hier zum Beispiel, das sind auch Einheimische von irgendwo. Was steht denn hier? Erinnerungen an Tour. Kann ich nicht lesen. Auf jeden Fall sind die scheinbar auch mit Einheimischen ab und zu ins Gespräch gekommen.
Ein Bild zeigt eine junge Frau. Es ist Jeanne Mons aus Antwerpen. Auf der Rückseite des Fotos steht ihr Name und ihre Adresse. Vermutlich lernt Emil sie gleich zu Anfang des Krieges kennen, als er mit einer Besatzungstruppe in Belgien stationiert ist. Er und Jeanne verlieben sich. Ich fahre nach Berlin. Hier hoffe ich, weitere Spuren zu finden. Ich habe einen Termin im Bundesarchiv, das mitten auf einem alten Industrieareal liegt. In dem Archiv lagern Dokumente, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen.
Herzlich willkommen im Bundesarchiv.
Ja, vielen Dank.
Dann gehen wir einfach mal in unsere heiligen Hallen.
Ja.
Hier liegen mehr wie 75 Kilometer Archivgut, hauptsächlich eben auch aus dem Zweiten Weltkrieg, aber auch Lazarettbücher zum Beispiel aus dem Ersten Weltkrieg, die wir natürlich in den Recherchen mit einbeziehen.
Diese Karten, was sind das für Karten, die dort jetzt gelagert sind?
Das sind die sogenannten zentralen Personenkarten, das ist unser Hauptfundmittel.
Birgit Wulff erklärt mir, zentrale Personenkarten wurden für jeden Soldaten im Zweiten Weltkrieg angelegt. Sie enthalten Informationen und Mitteilungen über das jeweilige Kriegsschicksal, zum Beispiel Verwundungen. Wer sucht, schaut als erstes nach dieser Karte.
Und auch genau das habe ich zu Ihrem Angehörigen gemacht. Und ich habe ihn tatsächlich gefunden mit einer zentralen Personenkarte. Und zwar wurde sie hier schon im Januar 1945 noch angelegt. Es ist Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort. Sie sehen schon die unterschiedlichen Schreibweisen. Aber ich habe hier schon die Verlustmeldung.
Ja.
Dass er am 21.03.44 bei Dalmatien gefallen ist. Das heißt, laut Angaben des Müllers. Also es war tatsächlich auch ein Zeitzeuge dabei, denn die deutsche Dienststelle hat auch mit eidesstattlichen Erklärungen gearbeitet, aber nur dann, wenn der Soldat tatsächlich auch Augenzeuge gewesen ist.
Es gab also offenbar jemanden, der in der Stunde seines Todes bei meinem Urgroßonkel war. Aber wer war dieser Soldat, der auf der Karte als Müller bezeichnet wird? Darüber erfahre ich nichts. Was ich aber erfahre, der Verlustmeldung ging eine Vermisstenmeldung voraus. Außerdem wurde Emil 1941 schon einmal verwundet.
Hier ist auch noch mal eine Meldung, und nämlich, dass er leicht verwundet gewesen ist. Infanteriegeschoss, rechte Hand, rechtes Knie bei, und jetzt dürfen Sie mal den Ort aussprechen, Cinerazova, bei der Truppe verblieben. Er war also nicht so sehr verletzt, dass er hätte ins Lazarett müssen, sondern er ist mit seiner Verletzung bei dieser Truppe verblieben.
Die Recherchen ergeben, dass Emil beim Vorstoß auf die Landenge von Perekop in der Ukraine verwundet wurde. Ein Landstrich, der das Festland mit der Krim-Halbinsel verbindet. Ich verlasse das Archiv mit gemischten Gefühlen. Ich weiß jetzt, dass Emil bei den Pionieren war. Eine Truppengattung, deren Aufgabe es ist, die Beweglichkeit der eigenen Truppen zu fördern. Pioniere stehen meist an vorderster Front. Sie bauen und sprengen Brücken, räumen Minenfelder und überwinden Sperren und Hindernisse. Emil war Maurer von Beruf. Vielleicht wurde er deswegen zu den Pionieren gesteckt. Aus Erzählungen weiß ich, dass er nie in den Krieg wollte. Nach seinen Einsätzen auf der Krim und in Russland war mein Urgroßonkel in Griechenland und auf dem Balkan eingesetzt. Ich sitze wieder im Auto. Diesmal auf dem Weg nach Freiburg, ins Militärarchiv. Dort bin ich mit einem Historiker verabredet. Und ich habe jemanden gefunden, der mir Emils Briefe übersetzt hat. Zum ersten Mal tauche ich wirklich in sein Leben ein.
Liebe Mutter und Geschwister, heute haben wir noch einen guten Tag. Wir haben uns ein von Zivilisten geräumtes Haus mit Stroh ausgelegt und einen Ofen in Gang gebracht. Man kann hier herrlich schlafen, und wenn man nun gar ohne Läuse wäre, könnte man meinen, man wäre zu Hause. Gestern sind wir vom Ostpreußischen Meer zurückgefahren und werden hier für 2 bis 3 Tage bleiben. Ich danke euch für den Brief, den ich heute erhielt, und auch für das Päckchen Zigaretten. Für heute seid ihr herzlich gegrüßt. Emil.
Im Militärarchiv in Freiburg kann ich meine Suche eingrenzen, weil es zu einfachen Mannschaftssoldaten und Unteroffizieren kaum persönliche Angaben gibt, versuche ich mehr über Emils Einheit zu erfahren und dadurch Rückschlüsse auf seinen Verbleib zu ziehen. In den Hallen des Militärarchivs werden tausende Kriegstagebücher, Divisionschroniken und militärische Lagekarten aufbewahrt. Auch für die Einheit, in der Emil zuletzt gedient hat.
Ihr Urgroßonkel war bei der 118. Jägerdivision. Und jede Einheit im Zweiten Weltkrieg hat ein Kriegstagebuch geführt. Das heißt, die schreiben Tag für Tag auf, was sie machen. Und anhand dieser Kriegstagebücher kann man zum Beispiel nachvollziehen, was eben die Einheit ihres Urgroßonkels gemacht hat im Zweiten Weltkrieg. Die Division war eben an der Küste eingesetzt und hat ja auch verschiedene Inseln besetzt. Da ging es vornehmlich für die Division drum, den Küstenstreifen gegen alliierte Landungen zu sichern.
Anhand einer Lagekarte von dem Tag, als Emil vermisst gemeldet wurde, erklärt mir der Historiker Benjamin Haars, wie hart die Kämpfe 1944 in der gesamten Region waren.
Hier wurde ein sehr harter Krieg zwischen den Partisanen und der Wehrmacht ausgefochten. Beide Seiten haben da teilweise auch Kriegsverbrechen begangen. Man muss natürlich da in dem Kontext berücksichtigen, dass die Wehrmacht natürlich Besatzungsarmee war und die Partisanen Befreiungskämpfer in diesem Sinn. Aber trotzdem muss man eben sagen, dass da auch eine Gewaltspirale im Gang war und beide Seiten mit sehr harten Bandagen gekämpft haben.
Diese Aussagen beschäftigen mich. Was hat Emil wohl alles gesehen? Was ist ihm widerfahren? Was hat er getan? Für uns ist Krieg immer noch schwer vorstellbar. Zu Hause setze ich mich wieder an die Briefe. In ihnen erwähnt Emil das Kriegsgeschehen kaum. Auch von Emils Freundin Jeanne sind welche dabei. Adressiert an seine Mutter.
Belgien, 14. September 1943. Liebe Mutter und Angehörigen, wenn ich den Brief zeitig erhalten hätte, kannst du mir glauben, hätte ich nichts unversucht gelassen, um zu ihm zu kommen. Aber nun war es zu spät und ich muss mich trösten, dass vielleicht unsere Trennung nicht mehr so lange dauern wird. Ich habe meinen Emil lieb, Mutter, und bete der gute Gott, dass er ihn gesund zu mir zurückbringt.
Liebe Mutter und Geschwister, wir liegen nun schon 3 Tage auf der Landstraße mit unseren Fahrzeugen. Wieso und warum, weiß ich auch nicht. Ich habe 3 kleine Päckchen abgeschickt. In dem einen ist ein gutes Tröpfchen für Mutter drin. Eigentlich für Weihnachten bestimmt, aber wer weiß, ob ich dann Gelegenheit habe, etwas zu hamstern. Emil.
Ich bin auf dem Weg nach Kroatien, dorthin, wo mein Urgroßonkel vor seinem Tod stationiert war. Ich habe meine Brüder mitgenommen, weil auch sie mehr über ihn erfahren wollen. Nach 1400 Kilometern und einer Nacht hinterm Steuer kommen wir in der Hafenstadt Split an. Ich habe auch die übrigen Briefe dabei und versuche, Emils letzte Tage so genau wie möglich zu rekonstruieren.
Liebe Mutter und Geschwister, ich habe nun einige Tage nicht geschrieben. Die Ursache ist eben Zeitmangel. Mir geht es immer noch gut. Vom Winter habe ich auch dieses Jahr nicht viel gespürt. Und bei euch wird es in wenigen Wochen schon Frühling.
Emils letzter Brief, den er nach Hause schickt, ist vom 27. Februar. Rund 3 Wochen, bevor er zu dem Unternehmen aufbricht, bei dem er seinen Tod finden wird.
Ich liege in einem kleinen Dörfchen an der Adria, 30 Minuten vom Meer. Urlaub werde ich vor Mai nicht bekommen. Aber ich habe ja Zeit, denn der Krieg ist ja so schnell nicht vorbei. Ich habe mir einen Tisch ins Freie gestellt und will nun jedem schnell ein paar Worte schreiben, bevor die Sonne hinter den Bergen verschwindet.
Genau diese Berge, die Emil beschreibt, wollen meine Brüder und ich nun suchen. Wir fahren an den Stadtrand von Split. Aus dem Dunkel der Nacht erhebt sich eine langgezogene Bergkette. Am Himmel sind vereinzelt Sterne zu sehen. Noch ist uns nicht klar, wie mühsam der Aufstieg über die schroffen Felsen hoch auf die Bergkette werden wird. Wir sind extra früh aufgestanden, weil wir die letzten Stunden von Emil so genau wie möglich rekonstruieren wollen. In dem Brief von Emils Vorgesetztem ist auch von dem schroffen Gelände die Rede. Und von der Uhrzeit, zu der Emil das letzte Mal gesehen wurde.
Sehr geehrte Frau Wolf, als Schwadronchef Ihres Sohnes, des Unteroffiziers Emil Wolf, muss ich Ihnen leider die traurige Mitteilung machen, dass Ihr Sohn seit dem 21. März 1944 vermisst wird. Nach Aussagen seiner Kameraden ist er während des Rückzuges am Fuß verletzt worden und konnte daher den Rückzug nicht mehr alleine fortsetzen. Er konnte, da der Gegner sehr schnell und stark nachdrängte und auch die Geländeverhältnisse ausgesprochen ungünstig waren, von seinen Kameraden nicht mitgenommen werden. Ihr Sohn wurde in ein Versteck gebracht und einer seiner Männer blieb bis zum 22. März 5.04 Uhr morgens bei ihm. Es war der gefreite Schnarrenberger. Dieser wurde dann von ihrem Sohn fortgeschickt mit dem Auftrag, sich zur Schwadron durchzuschlagen.
In dem Brief steht außerdem, dass nach Eintreffen des gefreiten Schnarrenberger ein Unternehmen gestartet wurde, um Emil zu retten. Er aber offenbar nicht mehr an dem angegebenen Platz war. Hinter der Bergkette geht langsam die Sonne auf. Als die Sonnenstrahlen über dem Bergkamm hervorkommen, tauchen sie die Landschaft in ein goldenes Licht. Erste Frühlingsboten sprießen zwischen den Steinen hervor. Ob Emil diese Blumen damals auch gesehen hat? Meine Brüder und ich versuchen uns in ihn hineinzuversetzen.
Also stell dir mal vor, 2 von uns müssten jetzt einen von uns hier runtertragen. Das kann ich mir kaum vorstellen, zumindest mal ohne zu stürzen und sich weitere Verletzungen zuzuziehen.
Ja, vor allem dann, wenn man auch unter Beschuss ist.
Unter Beschuss und man weiß nicht, wo der Feind ist und hat wahrscheinlich noch Gepäck und Angst.
Es fühlt sich seltsam an, hier oben zu sein. Zur selben Jahres- und sogar Uhrzeit wie Emil damals. Ohne zu wissen, was oder wonach wir suchen, verbringen wir Stunden hier oben.
Also wir haben jetzt mehrfach geguckt und überlegt, wo hier so eins dieser Verstecke sein könnte. Und wirkliche Verstecke haben wir nicht gefunden. Aber wir können uns vorstellen, dass es vielleicht einfach nur so ein Felsvorsprung gewesen sein könnte, wo er sich dann drunter gelegt hat, vielleicht noch ein bisschen mit Gehölz und so weiter Sichtschutz gemacht hat, um dort halt einfach nicht entdeckt zu werden. Und das hier ist so eine Stelle, das ist jetzt natürlich nicht die Stelle, aber das könnte so eine Stelle gewesen sein wie die hier.
Ob Emil wirklich hier in den Bergen zu Tode kam? Oder doch auf einer der Inseln, die ebenfalls von seiner Division besetzt waren? Das werden wir wohl nie erfahren. Aber wir wissen nun, wie es dazu kam, dass jemand Emils Tod bezeugen konnte. Aufschluss gibt ein weiterer Brief von Emils Vorgesetztem aus dem Juni 1944, also 3 Monate, nachdem Emil vermisst wurde.
Sehr geehrte Frau Wolf, zu meinem größten Bedauern muss ich Ihnen trotz all meiner eigenen Hoffnungen die traurige Mitteilung machen, dass Ihr Sohn an seinen Verwundungen, die er bei dem Spätrup-Unternehmen erlitten hat, verstorben ist und leider auch nicht geborgen werden konnte. Die Nachricht über den Tod Ihres Sohnes stammt von Kameraden, die bei demselben Unternehmen in Gefangenschaft gerieten und vor einigen Wochen auf dem Austauschweg befreit wurden. Sie haben Ihren Sohn tot liegen sehen.
Unser Tag ist noch nicht vorbei. Wir treffen einen Mann, der mit der Weltkriegsgeschichte der Region sehr vertraut ist.
Hallo. Herzlich willkommen.
Emimura, vielen Dank.
Freut mich. Horvath.
Nikola Horvath kommt aus Split. Er ist Präsident der kroatisch-deutschen Gesellschaft in der Hafenstadt. Der Hinweis kommt von einem Freund, der für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge tätig ist. Er stellt den Kontakt her.
Wojnik ist Soldat.
Sind das nur deutsche oder auch kroatische Soldaten, die hier leben?
Nein, nur deutsche Soldaten. Das ist ein Denkmal, würde ich sagen, viel mehr als ein Friedhof.
Wir stehen vor einem Friedhof, den der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 1998 errichtet hat. Gerahmt von Zypressen wächst Lavendel auf der Gedenkstätte. Dazwischen ragt ein marmornes Kreuz empor. Rechts und links davon stehlen mit Namen. Es sind unzählige Namen. Alles deutsche Soldaten, die rund um Split gefallen oder verschollen sind.
Hier stehen jetzt die zum Gedenken an die im Raum Split gefallenen deutschen Soldaten, die nicht geborgen werden konnten. Also das heißt, wenn, dann müsste er hier dann vielleicht doch sein. Was ist hier?
Von A.
A.
Ja, gehen wir weiter.
Uleg.
Wolf Emil.
Das ist er. Ja. Das ist er. Wir haben ihn gerade gefunden.
Das ist heute 20. März. Und er ist umgekommen am 21. März.
Auf einer Messingplatte finde ich den Namen von Emil Wolf, meinem Urgroßonkel. Ich bin so gerührt, dass ich es kaum beschreiben kann. Nikola Horvath findet in dem Moment die richtigen Worte.
Also, ja. 2 Weltkriege. Erst als Kind und zweiter als Soldat. Und unglaublich, wie man Leute einfach verbraucht. Wir haben hier keinen Politiker, nur normale Menschen, die gehen müssen. Da ist nichts zu diskutieren.
»33 Jahre war Emil alt, als er in einem Krieg, den er nicht wollte, sein Leben verlor. Der Moment auf dem Friedhof macht mich traurig. Wahrscheinlich wurden Emils Knochen nie geborgen und liegen noch immer irgendwo da oben in den Bergen. Aber 1400 Kilometer entfernt von zu Hause seinen Namen auf einer Messingtafel zu lesen, macht mich froh. Es zeigt, dass er nicht vergessen ist. Und meine Familie und ich haben nun einen Ort, an dem wir Emil nah sein können.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
SR3.
Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.